willkommen zu Movigilantes.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Ronny Tim.
Und heute kehren wir ins DC-Universum zurück.
Juhu.
Der vorletzte DCEU-Film vor dem Reboot durch James Gunn ist Blue Beetle. Und die Geschichte dieses Franchises ist durchaus schon wieder turbulent. Der erste Blue Beetle war Dan Garrett. Und weil im Golden Age hier alle voneinander abgeguckt hatten, gehörte der anfangs zu den farblich kodierten Green Hornet-Klonen. Denn dieses Prinzip von farblich zueinander passenden Hut, Maske und Anzug tragenden Helden hatte ja schnell Schule gemacht. Den Anfang gemacht hatte 1930 der schwarztragende The Shadow, der noch keine Maske, sondern einen Schal trug, so wie Ivor Novello in Hitchcocks The Lodger, über den ich in Dial M for Movigilantes Folge 4 referiert hatte. Der gelbtragende Dick Tracy, der 1931 das erste Mal auf der Bildfläche erschienen war und den Dennis und ich uns in Folge 8 von Movigilantes vorgeknöpft hatten, hatte ebenfalls keine Maske und außerdem nicht mal eine Geheimidentität. Diese Formel wurde erst mit dem Neffen des legendären Westernhelden Lone Ranger perfektioniert. Über Green Hornet hatte ich ja schon mit Dennis in Folge 116 gesprochen. Der hatte sein Radiodebüt 1936 gegeben, die ersten Comics folgten 1940. Aber dabei blieb es nicht. National Comics, später umbenannt in DC, hatte das Ganze in Rot. Das war der Crimson Avenger, der 1938 seinen ersten Auftritt hatte. In Blau gab es Will Eisners The Spirit, siehe Folge 162 dieses Podcasts. Und dann gab es da noch Fox Comics. Für die hatte Eisner 1939, inspiriert von Superman, den ersten Wonder Man erfinden müssen. Der Verlag wurde daraufhin von National in Grund und Boden geklagt. Zusammen mit Zeichner Lou Fein schuf Eisner dann The Flame, der dank obskurem Orientalismus in Tibet Superkräfte mit Feuerschwerpunkt bekam. Darunter, dass er sich von Feuer zu Feuer teleportieren konnte.
Okay.
Und Fletcher Hanks erfand für Fox Stardust den Super Wizard, einen komplett allmächtigen, 2,5 Meter großen Superhelden, der in komplett absurden Geschichten hart an der Grenze zum völlig inkohärenten Dada mit völlig drakonischen Strafen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit aushebelte und Gegner oder auch nur ihre abgetrennten Köpfe ins All schießt, in Eiszapfen verwandelt, die in der Sonne schmelzen, oder sie regungslos, aber bei vollem Bewusstsein in ihrem eigenen Körper einsperrt, damit sie bis ans Ende der Unendlichkeit über ihre Missetaten nachdenken müssen.
Wow, wie kreativ. Wieso gibt's dann überhaupt Superbillions, wenn sie ja eh keine Chance hatten?
Das ist eine sehr gute Frage. Stardust ist mittlerweile im Public Domain. Okay. Und letztes Jahr ist eine Anthologie mit ihm erschienen, wo Autoren, Autorinnen, Zeichner und Zeichnerinnen der Gegenwart neue Stories mit der Figur erschaffen haben.
Okay.
Und von dem würde ich auch mal gerne einen Film sehen, weil da könntest du so viel absurden Quatsch machen.
Okay, und Open Domain heißt, jeder darf quasi ran.
Genau, Public Domain ist halt wirklich so wie Sherlock Holmes oder Dracula.
Okay.
Dass jeder was damit machen kann, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen.
Was dann aber wieder natürlich schwierig wird, um zu verfilmen, ne? Wenn theoretisch jeder dran werkeln.
Theoretisch könnten wir morgen hingehen und einen Stardust-Film drehen.
Oh ja, gute Idee.
Wir bräuchten nur das Budget dafür.
Ja, das kriegen wir doch zusammen.
Aber kommen wir zurück zu Blue Beetle. 1939 bekam nämlich auch Fox ihren eigenen Green Hornet-Klon, Dan Garrett mit 2 R und einem T, alias Blue Beetle. Ein Polizist mit blauem Anzug, Hut, Maske und einem blauen Käfer auf der Krawatte. Blue Beetle war von Charles Wojtkowski erfunden worden, allerdings unter dem von Fox erschaffenen Pseudonym Charles Nicholas. Ein Trick, damit sie ihren Künstlern nicht die Originalseiten zurückgeben mussten.
Okay.
Mhm. Unter diesem Namen entstand kurz danach auch ein Zeitungscomicstrip mit Blue Beetle. Diesmal war es allerdings nicht Wojtkowski, sondern ein gewisser Jack Kirby, der zuvor Captain America und einige Jahre später die Fantastic Four, die X-Men, Hulk, Thor und zahlreiche weitere Marvel-Figuren erfand, bevor er bei DC Darkseid, Etrigan, Mr. Miracle, Kamandi und mehr schuf, nur um dann zu Marvel zurückzukehren, wo er die Eternals, Devil Dinosaur und mehr zum Portfolio des Verlags hinzufügte. Mehr dazu in Folge 149b dieses Podcasts. Eine der Figuren, die er bei DC erfand, war OMAC. Das ist eine Abkürzung für One Man Army Corps. Und das wird im Verlauf dieser Folge noch wichtig. Also behaltet diesen Namen im Hinterkopf.
Aber das hat nichts mit dem jetzt aus Ant-Man, dem großen Kopf, wie auch immer.
Das ist MODOK.
Weil der hieß doch auch irgendwie
Mental Modeler. Organism Designed Only for Killing.
Ah, okay. Also es hat damit nichts zu tun.
Hat damit nichts zu tun, außer dass MODOK auch von Jack Kirby ist.
Okay. Es war nur, weil so eine Abkürzung wie, ja, irgendwie Kampf-Unit, dann dachte ich auch, dass er doch irgendwas Ähnliches auch in seinem Namen drin hatte.
Ja, ähnlich schon. Nach einer Weile bekam Blue Beetle dann einen eigenständigen Look, der ohne Hut und Anzug auskam, der jetzt allerdings eher wie The Phantom aussah, nur in Blau statt Violett und mit einem KFA statt einem Totenschädel. Aber es war immer noch Dan Garrett unter dem Kostüm. Ansonsten bestand Fox nicht gerade auf konsistente Darstellung der Figur. Als Helden mit absurden Kräften beliebt wurden, statteten sie Blue Beetle mit immer mehr Superfähigkeiten aus, die er zum Beispiel kugelsicherer Kleidung oder Supervitaminen verdankte. Und auch ein Protomobiltelefon gehörte zu seiner Ausrüstung, wohlgemerkt Anfang der 40er. Als Superhelden nach Ende des Zweiten Weltkriegs an Popularität einbüßten, verlor Blue Beetle diese ganzen Kräfte wieder. Als Superhelden in Spionagestories gekauft wurden, passte man seine Plots entsprechend an. Als der Trend vorbei war, bekämpfte er wieder gewöhnliche Verbrecher auf der Straße. Das Einzige, was immer gleich blieb, war halt der Name Blue Beetle. Nachdem die Kommunisten fürchtenden Amerikaner in den 50ern als Reaktion auf Frederick Worthams Schmähwerk Seduction of the Innocent das gesamte Medium der Comics als kinderverderbenden Schund missverstanden, gingen die Verkaufszahlen insgesamt zurück und der Comics Code, der die übrig gebliebenen Titel arg zensierte, trug dann weiter zum Verlagssterben bei und Fox stellte letztlich alle Serien ein. Wer schon einige unserer Folgen gehört hat, der ist mit dem Comics Code vertraut. Aber die Konkurrenz war interessiert an Blue Beetle. Und so kaufte Charlton Comics die Rechte ein und schuf neue Geschichten um Dan Garrett. Um sich von den Fox-Heften abzuheben, war Garrett, jetzt mit 2 T im Namen, ein Archäologe geworden, der einen ägyptischen Skarabäus fand, der ihm Superkräfte verlieh, wenn er die Zauberworte Kajida aussprach. Im Grunde eine Mischung aus DCs Hawkman und Fawcett's Captain Marvel.
Ich wollte gerade sagen, erinnert mich an Shazam.
Jaja. 1966 wechselte dann Steve Ditko, der bei Marvel so unwichtige Figuren wie Spider-Man, Doctor Strange und den Großteil ihrer Gegner erfunden hatte, zurück zu Charlton, wo er vor seiner Zeit bei Marvel bereits angestellt war und wo er bereits 1960 maßgeblich an der Entstehung von Captain Atom beteiligt war. Und jetzt schuf er dort The Question und einen neuen Blue Beetle, Ted Kord, der den Namen von einem sterbenden Dan Garrett erbte. Dieser neue Beetle hatte aber keinen mystischen Skarabäus mehr und auch keinen Hut und keine Supervitamine. Er war vielmehr ein Erfinder und Athlet zugleich, der mit selbst erfundener Ausrüstung das Verbrechen bekämpfte. Darunter gehörte sein käferförmiges Luftschiff.
Okay.
Wem das alles bekannt vorkommt, vor allem in Verbindung mit den Namen Captain Atom und The Question, der denkt wahrscheinlich an die 12-teilige Reihe Watchmen, deren Verfilmung Dennis und ich in den Folgen 54 und 55 besprochen hatten, weil eine Folge nicht ausreichte, um zu begründen, warum der bei den die Comics nicht kennenden Fans so beliebte Film bei uns auf dem letzten Platz der Liste landete. Jawohl. Wo er immer noch ist.
Ja, ist okay. Ich hab's ja langsam verstanden.
Die Kurzfassung für alle anderen. DC Comics hatte in den 80ern den Großteil der Charlton-Figuren aufgekauft und Alan Moore als Cast seines geplanten Superhelden Murder Mystery aufgedrängt, bevor sie kalte Füße bekamen und ihn zusammen mit Zeichner Dave Gibbons neue Figuren erfinden ließ, deren Rechte sie den beiden dann stahlen, indem sie einen mündlichen Vertrag brachen. Lange Geschichte, wenn ihr sie hören wollt, hört euch Folge 54 an. Jedenfalls wurde The Question bei Moore zu Rorschach, Captain Atom wurde zu Dr. Manhattan und die beiden Blue Beetles Dan Garrett und Ted Kord wurden zu den beiden Night Owls Hollis Mason und Dan Dryburgh. Die unverfremdeten Charlton-Figuren hingegen landeten nach der Crisis of Infinite Earths im DC-Universum, wo Captain Atom und Ted Kord sogar der Justice League beitraten. Dort freundete sich Ted mit Booster Gold an, Geburtsstunde der größten DC-Comics-Bromance seit Superman und Batman. Blue Beetle war dabei, als Doomsday nach Metropolis reiste, um Superman vorübergehend zu töten. Blue Beetle verliebte sich in die frühere Batgirl Barbara Gordon, mittlerweile unter dem Namen Oracle aktiv. Und Blue Beetle war dabei, als Maxwell Lord, der Geldgeber seiner Version der Justice League, einen Heel-Turn hinlegte und sich über Nacht als größenwahnsinniger Superschurke herausstellte, der die ganze Welt erobern wollte, mit der Hilfe von neuen Versionen von Jack Kirbys OMAC. Diese Schurkenversion des Charakters gab übrigens 2020 ihr Leinwanddebüt im Flop Wonder Woman 1984, geschrieben von der Nemesis von Movievigilantes, Jeffrey Jones. Aber ich greife vor. In den Comics wurde Lord 2005 zum Schurken und damit wir ihn nach Jahrzehnten als liebenswertem Trottel jetzt plötzlich als Bösewicht ernst nahmen, musste er einen etablierten DC-Helden umbringen und die Wahl fiel auf Ted, der dann auch bis zu Jeffs Continuity Reset in Flashpoint tot blieb. In dieser Zeit nahm dann ein dritter Charakter den Namen Blue Beetle an. Der jugendliche Jaime Reyes, erfunden von drei Leuten. Keith Giffen, der bereits bei Ted Kord einer der wichtigsten Autoren war. John Rogers, Co-Autor des Catwoman-Films mit Halle Berry und des ersten Transformers-Films von Michael Bay. Und Zeichner Cully Hamner, dessen Serie Red Dennis und ich in Folge 153 von Movievigilantes besprochen haben und der nach Flashpoint einen Großteil der DC-Helden neu designen durfte. Jaime Reyes hatte so wenig mit Ted Kord zu tun, wie Ted Kord seinerzeit mit Dan Garrett. Tatsächlich wurde er, also Jaime, zum neuen Besitzer von Garrett Scarabeus, von dem wir jetzt erfuhren, dass er gar nicht aus dem antiken Ägypten stammte, sondern aus dem Weltall. Und damit nicht genug, verschmolz der Käfer jetzt sogar mit Jaimes Rückgrat, eine Fähigkeit, die er vorher nie gezeigt hatte. Seinen ersten Auftritt hatte Jaime in Infinite Crisis, geschrieben von Geoff Johns.
Kaching!
Zum Glück hatte der seine Finger aber von Jaimes danach gelaunchter Solo-Serie gelassen. Und dank der Scripts von Giffen und Rogers wurde Jaime schnell eine der beliebtesten neuen Figuren bei DC. Zumindest bis Flashpoint. Darin hatte Geoff Johns das komplette DC-Universum vernichtet und sehr viel schlechter neu geschaffen. Daraufhin wurden dann alle Serien, sogar die legendären Titel Action Comics und Detective Comics, mit neuen Nummer Einsen und einer neuen Continuity gestartet. Tony Bedard, eigentlich ein hervorragender Autor, dessen Serien Rebels und Supergirl and the Legion of Superheroes mir ganz gut gefallen haben. An Blue Beetle wurde ich aber nie ganz warm mit ihm, und das ging nicht nur mir so. Die Serie wurde bereits nach 16 Heften eingestellt, und für den nächsten Versuch holte DC dann Keith Giffen zurück, aber too little too late. Der Hype war weg und auch die neue Serie schaffte nur 18 Hefte. Erst die Ankündigung des Blue Beetle Films ließ DC einen weiteren Versuch wagen. Die 2023 gestartete Serie hat aktuell 7 Hefte. Das letzte davon erschien erst vor wenigen Wochen am 5. März. Die Ausgabe war eine Verbeugung vor Keith Giffen, der leider im letzten Oktober im Alter von 70 Jahren an einem Schlaganfall verstarb. Der Film hat ebenfalls eine turbulente Geschichte hinter sich, aber lange nicht so umfangreich wie der Name Blue Beetle. Bereits 2010, noch vor Flashpoint, hatte DC's Chief Creative Officer Geoff Johns angekündigt, dass Jaime eine eigene Fernsehserie bekommen sollte. Um das Wasser zu testen, hatte er zunächst einen Auftritt in der letzten Staffel Smallville in einer Episode geschrieben von Johns selbst. Aus seiner eigenen Serie wurde dann aber doch nicht mehr als ein Trailer 2012. 2018 wurde dann ein neuer Versuch gestartet. Diesmal sollte es ein Film werden, exklusiv auf HBO Max. HBO Max wurde dann umbenannt in Max und zahlreiche Projekte wurden gestrichen. Darunter ein Solofilm mit Black Canary aus Birds of Prey und der sogar schon beinahe vollständig fertiggestellte Batgirl-Film mit Leslie Grace und Oscar-Preisträger Brendan Fraser. Mit Blue Beetle passierte allerdings das genaue Gegenteil. Dank Regisseur Angel Manuel Soto, dem Regisseur von Charm City Kings, einer weiteren HBO Max-Produktion, die mittlerweile von den Max-Servern entfernt wurde. Soto hatte die Produzenten aber so sehr überzeugt, dass sie Blue Beetle ein Upgrade spendierten und aus der HBO Max-exklusiven Produktion einen vollwertigen Kinofilm machten. Die Hauptrolle ging an Sholo Maridueña aus Parenthood und Cobra Kai, weitere Rollen gingen an George Lopez und Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon. Der Film kam leider zu einem derart ungünstigen Zeitpunkt in die Kinos, dass ich es nicht geschafft habe, ihn dort zu sehen. Darum freue ich mich, dass du mir den jetzt mitgebracht hast, sodass wir ihn zusammen gucken können.
Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Bin gespannt.
Dann machen wir das jetzt doch auch. Bis gleich.
Ja, bis gleich.
Oh, und da sind wir wieder.
Hallo.
Meine Güte, was für ein langweiliger, von überall zusammengeklauter Schund. Also in Blue Beetle, dem Film, steckt die DNA von Iron Man, Spider-Man und Ant-Man mit ein paar Prisen von unterschiedlichen anderen Filmen, um das Mischmasch komplett zu machen. Was leider dazu führt, dass Angel Manuel Soto bloß ein Klischee an das andere knüpft, wodurch der Film nicht besonders spektakulär und noch dazu ziemlich vorhersehbar wird. Er beginnt mit einer Art Hubschrauber der Cord Industries, der allerdings nicht einen großen Rotor auf dem Dach hat, sondern zwei drohnenähnliche Propeller, die lila leuchten. Das Ding landet in der Antarktis neben dem Camp eines gewissen Carapax, der eine goldene Taschenuhr in der Hand hält und auf der Suche nach einem Scarabeus ist, im Auftrag von Victoria Cord. Das ist die Schwester von Ted, die es vorher in den Comics nicht gab, allerdings wurde sie letztes Jahr dort eingeführt, ungefähr ein halbes Jahr vor dem Kinostart des Films, der zu dem Zeitpunkt bereits in der Post-Production war.
Also kein Zufall.
Nein, wirklich kein Zufall. Was mich wundert, ist, dass sie Jenny nicht einführen, aber dazu kommen wir später noch.
Okay.
Archäologe Carapax heißt in den Comics Conrad Carapax und war ein nachträglich hinzuerfundener unwichtiger Rivale von Dan Garrett und ein ebenso unwichtiger Gegner von Ted Kord. Im Film wurde aus ihm Ignacio Carapax und er wird gespielt von Raúl Max Trujillo aus Apocalypto und Riddick. Victoria hingegen wird gespielt von Susan Sarandon aus Thelma and Louise und der Rocky Horror Picture Show. Diese Frau hat einen Oscar gewonnen für Dead Man Walking, verkauft sich hier immens unter Wert und hat trotzdem nicht viel zu tun.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie glänzt so leider überhaupt nicht.
Ja, also das gibt dem Film überhaupt keinen Mehrwert, außer dass ihr Name auf dem Plakat steht und dadurch vielleicht 3 Leute mehr ins Kino gegangen sind.
Ja, voll schade eigentlich, weil sie so talentiert ist.
Ja. Im Vorspann sehen wir zu Tron-Klängen und 80s-Farben wie bei Miami Vice den Käfer zur Erde fliegen, bevor uns der Film in kürzester Zeit einen ganzen Batzen an Informationen um die Ohren haut, schneller als wir sie verarbeiten können. Gut, dass wir bei der Blu-ray auf Pause drücken können. Weniger gut, dass der Film dadurch länger dauert als nötig.
Gut, das hatten wir aber auch bei einigen anderen Filmen ja schon.
Das stimmt. Zum Käfer selbst, der stammt in den Comics von der Alien-Rasse The Reach, die nach einer Konfrontation mit dem Green Lantern Corps keine Planeten mehr erobern durften. Woraufhin sie diese Käfer als Scouts losschickten. Sie sollten auf bewohnten Planeten mit intelligenten Lebewesen verschmelzen und so eine Art Schläferagenten erschaffen.
Ja, okay.
Und dieser eine Käfer, der dann auf der Erde landete, der wurde dann irgendwie durch Magie korrumpiert. Ich weiß schon gar nicht mehr genau wie. Hab's jetzt auch nicht noch nachgeguckt. Aber dadurch bekam halt Jaime Reyes die Kontrolle über diese Fähigkeiten.
Ah ja, okay.
Wobei er trotzdem noch mit der Stimme der Rüstung interagieren konnte.
Ah ja.
Dan Garrett wird hier in diesem Vorspann auch in einer Zeitungsschlagzeile erwähnt, ebenso Ted Kord, der in der Filmversion der Geldgeber von Garretts archäologischer Ausgrabung war, bei der der Käfer gefunden wurde. Warum ist Victoria dann hier auf der Suche nach dem Käfer in der Antarktis?
Das habe ich mich am Anfang schon gefragt, weil sie ja sagt, ja, endlich habe ich ihn gefunden, der Rest waren Decoys.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay.
Aber Dan Garrett hat ihn doch gefunden.
Ja, genau. Und das war halt dann dieses, okay, und eigentlich war er schon gefunden, ist er danach wieder abgehauen, oder?
Also wir wissen, dass Ted Kord irgendwann vor Beginn des Films verschwindet, seine Schwester daraufhin die Kontrolle über seine Firma an sich reißt.
Ja.
Und dann ganz viele böse Dinge macht. Aber Ted Kord hatte ja, glaube ich, nicht den Scarab. Oder?
Naja, da müssten wir jetzt vorgreifen, für was im Film ja noch passiert.
Ja, also das Ding ist einfach, ich verstehe nicht, warum Ted Kord verschwindet, der Käfer hier gesucht und hier gefunden wird.
Ja,
genau. Dass das nichts mit Ted zu tun hat, das geht alles irgendwie nicht ganz auf. Und wenn, dann macht der Film das nicht klar genug.
Ja.
Also kann auch sein, dass wir beide einfach nur schwer vom Begriff sind.
Aber das
sind
kann das halt
beide, sein. Ne?
Ja.
Es folgen Bilder von Ted Kord als Superheld Blue Beetle und wir sehen sogar sein Käferluftschiff Bug. Dann wird Ted als vermisst erklärt, seine Schwester Victoria wird die neue CEO seiner Firma. Und Spoiler, Teds Rolle in der Mid-Credit-Szene dieses Films ist so gering, dass sein Schauspieler Bobby McGruther nicht mal in den Credits erwähnt wird. Dieser McGruther hatte 2017 die Hauptrolle in der Internet-Meme-Verfilmung Slender Man gehabt. Wahrscheinlich war der Plan, ihn bei einer Fortsetzung durch einen bekannteren Hollywood-Star zu ersetzen. Immerhin geht es Ted damit besser als Dan Garrett, den wir überhaupt nicht zu Gesicht bekommen, nur sein Kostüm. Noch ein bloß wenige Momente auf dem Bild auftauchendes Element ist der Name OMEC, in Klammern One Man Army Corps. Das Konzept von Jack Kirby, das in Infinite Crisis zum Werkzeug von Max Lord wurde, was zum Tod von Ted Kord führte. Interessant, dass sie das im Film featuren, Ted selbst aber im Grunde nicht. Dann ist der Vorspann auch schon vorbei und wir lernen Jaime kennen, der im Film in der fiktiven Stadt Palmera City lebt. In den Comics lebte er in der realen Stadt El Paso in Texas. Merkwürdig, das für den Film zu ändern. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Na, vielleicht wollten sie nicht irgendwelche Rechte von irgendwas anderem. Was weiß ich.
Was für Rechte? Normalerweise freuen sich Städte, wenn sie in irgendwelchen Superheldenfilmen gefeatured werden.
Eigentlich schon, ja.
Diese Stadt da in Finnland hat extra den Film Rendel produziert, damit sie genannt wird.
Ja, wer weiß.
Ja, aber wahrscheinlich gut, hat darum El Paso gesagt, nee, das wollen wir nicht.
Ja, oder es halt andere grenzthematischen Schwierigkeiten geben kann. Was weiß ich, wenn du da irgendwelche Pyro-Sachen abfeuern willst oder so. Wer weiß, ist ja dann auch immer eine
Frage. Sie müssen das ja nicht in El Paso drehen.
Ja, hast auch recht.
Also ich weiß es halt nicht. Wir lernen jetzt übrigens nicht nur Jaime, sondern gleich seine gesamte Familie kennen. Vater, Mutter, Onkel, Oma und eine Schwester, die ein wenig den Superhelden-Nerd raushängen lässt wie Kamala Khan von der Konkurrenz.
Ja, ich wollte gerade sagen, daran hat sie mich halt auch immer erinnert.
Das und noch an eine andere Figur, aber das erwähne ich erst am Ende.
Okay.
Wie Vater, Mutter und Oma gibt es die Schwester Milagro auch in den Comics, allerdings ist sie dort deutlich jünger, wie auch Jaime selbst. Onkel Rudy hingegen, der eigentlich Cesar heißt, warum, weiß ich nicht, wurde für den Film hinzuerfunden. Er wird gespielt von George Lopez und er ist ein paranoider Verschwörungstheoretiker mit Bobbleheads der legendären Kifferfilmstars Cheech und Chong auf dem Armaturenbrett seines Autos. Das Auto, das Taco genannt wird. Warum, weiß ich auch nicht.
Das wird auch nicht geklärt, ja.
Aber diese beiden Figuren sind ein nicht ganz dezenter Hinweis auf die Herkunft seiner paranoiden Theorien. Die im Verlauf des Films überhaupt nicht mehr wichtig sind. Nee, er wird ja dann einfach nur so zum, weiß ich nicht, Alfred oder Q.
Ja, Q hätte ich ja fast schon
sowas gesagt. Halt. Wie um den neuen Charakter Rudy auszugleichen, wurden allerdings zwei von Jaimes SchulfreundInnen aus dem Supporting Cast gestrichen. Paco und Brenda tauchen hier einfach gar nicht auf. Und wie bereits erwähnt, Jaime ist deutlich älter als in den Comics, wo er altersmäßig zu den Teen Titans passt. Hier hat er gerade seinen College-Abschluss gemacht, allerdings nicht rechtzeitig, um seine Familie vor dem Bankrott zu retten. Dank der Gentrifizierung durch Court Industries haben sie so wenig Umsatz gemacht, dass sie aus ihrem eigenen Haus geworfen werden. Das Schild ihrer Siedlung Edge Keys ist voller Beschimpfungen an Court. Gringo, go home und Fuera Court, was so viel heißt wie verschwinde Court, also raus Court. Edge Keys selbst wird bezeichnet als Los Huevos de Palmera City, das heißt übersetzt die Eier von Palmera City, also die Hühnerprodukte mit der harten Schale. Allerdings kann es auch Eier im Sinne von Hoden heißen.
Ja.
Jaimes Schwester Milagro verschafft Jamie einen Job auf dem Anwesen von Victoria Court, wo die mit ihrer Nichte Jenny lebt, die Tochter von Ted, die wie ihre Tante für den Film hinzuerfunden wurde, die allerdings nicht wie ihre Tante in die Comics hineingeschrieben wurde.
Okay.
Jenny sieht gerade fern eine Werbesendung von Court Industries, die uns die OMEC-Einheiten vorstellt. Die sehen aus wie Conrad Carapaxes Roboterkörper aus den Comics, allerdings mit dem Farbschema von Yellowjacket aus dem ersten Ant-Man-Film. Bloß der Name stammt von Kirby bzw. von Maxwell Lords Drohnen in Infinite Crisis, wobei dort OMEC eine andere Abkürzung war.
Okay.
Weiß es jetzt nicht mehr, so völlig irrelevant. Sie verbinden sich mit dem Rückgrat von Soldaten, so wie der außerirdische Scarabeus. Jenny will wissen, warum das von ihrem Vater eingestellte Projekt reaktiviert wurde und was auf Pago Island passiert. Ihre Tante gibt ihr keine Antworten und macht sich nur über die wohltätigen Zwecke lustig, der Jenny ihr Leben widmet. Dass sie Teds Willen ignoriert und die Firma Waffen herstellen lässt, sieht sie als Notwendigkeit, um die Firma zu retten. Es sei wichtig für The Greater Good. Carapax knurrt Jenny wütend an, bis Jaime dazwischen geht und ihn zurechtweist. Woraufhin Victoria ihn fristlos feuert und seine Schwester gleich mit.
Ja.
Die haben halt keine Gewerkschaft.
Ja, ich würde mal sagen, noch weniger als eine Gewerkschaft.
Pago Island, das hier kurz erwähnt wurde, ist ein Ort aus den Comics, wo Carapax den Roboterkörper fand, den Ted Korts schurkischer Onkel Jarvis zurückgelassen hatte. Den Roboterkörper, der im Film als Design für OMEC benutzt wurde.
Jarvis, Anspielung an Jarvis aus Iron Man?
Nein, das hat nichts damit zu tun. Also Jarvis ist in den Marvel-Comics ja eigentlich der Butler gewesen, der Avengers. Sowas wie Alfred, nur eben im Stark-Mansion statt im Wayne Manor.
Ah, okay.
Und für den Film haben sie aus ihm eine KI gemacht.
Ah ja,
okay. Und dann später den Butler in der Agent Carter-Fernsehserie.
Okay.
Und Jarvis Court, der war halt im Grunde nur in der Origin von Ted Court zu sehen. Das ist halt der böse, der schurkische Onkel gewesen, also quasi die Rolle, die Victoria hier hat. Der ist dann recht schnell besiegt worden und spielte dann auch keine Rolle mehr.
Okay.
Jenny zeigt sich nicht mal dankbar dafür, dass Jaime ihr zur Hilfe eilen wollte. Sie kann auch für sich selbst sprechen. Aber immerhin gibt sie Jaime ihre Nummer. Vielleicht kann sie ihm ja einen anderen Job verschaffen. Oder eine Beziehung, die Jaime in den Comics nicht hatte. Dort existierte Jenny ja, wie gesagt, nicht mal. Im Film wird sie dargestellt von Bruna Marquezine aus der brasilianischen Mittelalterserie Deus Salve o Rei, das heißt Gott rette den König. Jaimes Oma zappt gerade durch das Fernsehprogramm und wir sehen ein paar wenige Sekunden von Kronos, dem Vampirfilm von Guillermo del Toro mit Ron Perlman in einer der Hauptrollen. Auch dort war es um einen Käfer gegangen, allerdings war der dort Gold statt Blau. Und er hat seinen Träger auch nicht zu einem außerirdischen Supersoldaten gemacht, sondern zu so einer Art Vampir.
Okay.
Jaime sitzt traurig auf der Veranda, bis sein Vater dazukommt und ihm Mut zuspricht. Eine Rolle, die der Vater in diesem Film zweimal hat und sonst ist er nicht wichtig.
Ja.
Danach sieht Jaime kurz auf sein Handy, bevor er Jenny eine Nachricht schickt. Am nächsten Morgen steht er dann vor dem Hauptquartier von Court Industries, das in an die 80er erinnernden magentafarbenen Leuchtstoffröhren eingekleidet ist. Ein Magenta, das nicht zu dem Lila dieses Drohnenhelikopters passt. Aber diese beiden Farben sind halt im Endeffekt die Court-Farben.
Ah ja.
Also im Film jetzt.
Ach so, ich dachte im Comic auch.
Nee.
Ah.
Nee. Mhm. Jaime trägt ein blaues Jackett. Seine Familie hat ihn hergefahren und sie wünscht ihm zum Abschied Glück. Erst alle auf ihre eigene Weise, die Oma herzlich, die Schwester frech und so weiter. Und dann schänden sie nur noch seinen Namen. Jaime, Jaime, Jaime. Die Rezeptionistin spricht seinen Namen falsch Jamie aus, so wie zahlreiche amerikanische Comicfans. Und dann lässt sie ihn warten, weil Jenny ihm keinen offiziellen Termin gegeben hat. Die ist auch gerade mit Wichtigerem beschäftigt. Sie durchsucht das Labor, in dem ihre Mutter auf der Basis des blauen Skarabäus aus der Antarktis die Omek Carapax-Rüstungen entwickeln lässt. Jenny stiehlt den Käfer in einer Fastfood-Schachtel und verlässt das Labor ganz unauffällig. Der Besitzer der Fastfood-Schachtel ist ein Court Industries-Mitarbeiter namens Dr. Sanchez, gespielt von Harvey Guillen, dem Gizmo aus What We Do in the Shadows. Dr. Sanchez stammt aus einem Superman-Comic von 1990 und hat mit Blue Beetle eigentlich gar nichts zu tun. Vielleicht ist das hier aber auch einfach ein ganz neuer Charakter, der bloß zufällig genauso heißt. Wobei er ja noch nicht mal so heißt.
Ja,
er wird hier nur genau so benannt und es ist später ein großer Twist, dass er eigentlich ganz anders heißt. Ein Twist, der auch keine Bedeutung hat, weil auch der andere Name nicht in den Comics auftaucht.
Ja.
Das ist absurd. Naja, nennen wir ihn erstmal der Einfachheit halber Sanchez.
Ich glaube, sie wollten damit den Rassismus oder die Gleichgültigkeit von der Victoria Court darstellen.
Das ist natürlich möglich.
Weil am Anfang sie sich ja auch nicht darüber gekümmert, dass Bedienstete da ihre Toilette benutzen und sagt, ja, schmeiß sie doch einfach raus. Ist mir doch egal, was mit anderen passiert.
Ja.
Ich glaube, das sollte das nochmal verstärken.
Ja, das Problem ist, dass dieser Charakter einfach nicht multidimensional genug ist. Das ist halt einfach nur die flache Schurkin, die 3-4 Szenen hat, immer nur ihren Handlanger vorschickt und dann am Ende besiegt wird und Ende. Also.
Ja.
Der hier irgendwie noch Rassismus als, weiß ich nicht, zusätzliche Motivation oder so zu geben, ist halt total verschenkt, weil
sowieso
nichts macht.
Nein, das meine ich auch nicht. Also es ist nicht, dass es sinnvoll war. Es ist vielleicht das Einzige, worauf sie das dann aufgebaut haben.
Was gegen die Theorie spricht, dass der Name Dr. Sanchez nur ihren Rassismus widerspiegeln soll, ist, dass er in den Credits auch als Dr. Sanchez gelistet wird.
Ah, okay. Tja, ich hab's versucht, liebe Zuhörer.
Und Hörerinnen.
Und Entschuldigung, und Hörerinnen.
Und alle anderen.
Ja.
Er macht jedenfalls gerade Mittagspause und will gerade in den Burger beißen, der in der Schachtel gewesen war, als ihm auffällt, dass der Skarabäus fehlt. Nicht, dass die Schachtel fehlt.
Nee, das ist ja...
Jenny kann er nicht finden, im Gegensatz zu Jaime, der sie wiedererkennt und anspricht. In dem Moment geht der Alarm los, den Dr. Sanchez ausgelöst hat. Also ich nenne den jetzt einfach auch so, weil er in den Credits so heißt. Jenny drückt daraufhin Jaime die Schachtel in die Hand und schickt ihn aus dem Gebäude. Er soll den Inhalt der Schachtel nicht berühren, nicht mal ansehen, die Schachtel am besten überhaupt nicht öffnen. Diese Schachtel ist übrigens nicht von irgendeiner Fastfood-Kette, sondern von Big Belly Burger, einem von der realen Kette Big Boy Burger inspiriertem Franchise, das in den Comics seit den 80ern fester Bestandteil des DC-Universums ist. Neben anderen fiktiven Marken wie Soda, Cola oder O'Shaughnessy's. Weil seine Familie ihn anstachelt, öffnet er die Schachtel zu Hause aber natürlich trotzdem und findet den Skarabäus. Milagro nimmt ihn aus der Schachtel, wirft ihn zu Onkel Rudy, bis er bei Jaime landet und sich aktiviert. Er leuchtet blau, springt Jaime ins Gesicht wie ein Facehugger. Dann krabbelt das Ding auf seinen Rücken, verschmilzt vor den Augen seiner Eltern mit seiner Wirbelsäule, verbrennt seine komplette Kleidung und erschafft aus dem Nichts sein Blue Beetle-Kostüm.
Ja. Da ist nicht ganz korrekt gewesen, Herr Heide.
Was denn?
Er verschmilzt nicht sofort mit dem. Er, die Szene zeigt an, dass er ja rektal. Und das sagt sogar der Onkel noch. Es war halt leider sehr plump und nicht sehr schön, aber ich wollte es der Korrektheit halber mal erwähnt haben.
Ja. Was in einem ansonsten sehr kindertauglichen Film übrigens erstaunlich gruselig aussieht.
Das ist richtig.
Das ist halt noch so ein Kritikpunkt. Dieser Film weiß nicht, für wen er gemacht ist. Einerseits ist der extrem infantil und so kinderkitschig wie der zweite Shazam.
Ja, genau.
Andererseits ist er erstaunlich brutal, erstaunlich fast schon Body Horror. Also das ist jetzt hier kein Cronenberg, aber für Kinder ist es zu viel.
Ja.
Also das geht halt alles wieder nicht auf. Der Anzug selbst ist komplett CGI und spricht mit der Computerstimme von Becky G. Die hat im Power Rangers Remake von 2017 den gelben Ranger gespielt. Und der Look, die CGI-Effekte und das Vorhandensein einer Stimme erinnert natürlich alles frappierend an den ersten Iron Man-Film von 2008. Bloß, dass der 15 Jahre früher bedeutend echter aussah.
Ja, das ist ganz erschreckend, weil du es auch gerade gesagt hattest, mit dem, dass das ja die Stimme von Power Ranger ist. Mhm. Damit habe ich ja später noch, auch schon während wir geguckt hatten, Anspielungen gesagt, dass manche Szenen einen echt an Power Rangers erinnern.
Ja,
aber ob das auch wieder Zufall?
Buck, also das Schiff von Ted Kord, das ist hier halt im Endeffekt ein Zord. Also,
ja.
Sagen wir, wie es ist. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, die Budgets von Iron Man und Blue Beetle sind erstaunlich eng beieinander.
Okay.
Iron Man hatte 2008 130 bis 140 Millionen gekostet und Blue Beetle 2023 hat ungefähr 125 Millionen gekostet.
Ja, das ist also nicht allzu großer Unterschied.
Und Iron Man sah halt damals 40 Mal besser aus als Blue Beetle heute.
Was passen würde, wenn du diese doch sehr fast schon alberne CGI nehmen würdest, wenn es wieder in diese Richtung infantil kindergerecht gehen würde, wäre das okay. Aber das man macht doch dieses sich beißen gegen zur Gewalt wieder sehr extrem.
Ja, vielleicht wäre Blue Beetle besser exklusiv auf HBO Max gelandet, da hätte man die billigen Effekte auch eher verziehen. Aber diese billigen Effekte sehen halt auch nicht aus, als wären sie 125 Millionen Dollar wert.
Nee, richtig.
Blue Beetle fliegt jedenfalls erstmal in die Stratosphäre, bis seine Rüstung aussetzt und er zu Boden rast wie ein Asteroid. Auch das kommt allen sehr bekannt vor, die Iron Man gesehen haben. Im letzten Moment schaltet sich die Rüstung wieder ein, fährt blau leuchtende Flügel aus und schießt ihn über die Wasseroberfläche gegen Brückenpfeiler und Bojen. Dann landet er mitten im Verkehr, geschützt bloß von seinen Flügeln, die sich wie ein Kraftfeld um ihn herumlegen. Und der Bus, der auf ihn zurast, wird von den Flügeln in zwei Hälften geteilt, ohne eine einzige Person im Fahrzeug zu verletzen. Was für ein unglaubliches Glück.
Ja.
Wieder zu Hause kommt er dann zu sich, splitterfasernackt und nur mit einer Wolldecke bedeckt. Das ist ein Running Gag in diesem Film. Wann immer er sich in Blue Beetle verwandelt, wird jede einzelne Faser seiner Kleidung zerstört, vernichtet. Und wenn er sich zurückverwandelt, ist er halt einfach nackig. Jedes Mal. Er kommt aber auch nicht auf den Gedanken, vorher seine Kleidung auszuziehen, wenn er den Käfer aktiviert. Also das ist alles.
Oder halt mal mit diesem Anzug zu sprechen, warum das so ist.
Und oder
ob man da nicht andere Lösungen für finden
noch
kann.
Noch cleverer, ja.
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Okay, wann redet er mit ihm so, ey, könntest du mir nicht eine Unterhose wenigstens lassen oder so?
Ja. Mit der Decke um seinen Schritt, mit der Decke um seinen Körper läuft er in sein Zimmer, zieht sich um und stellt fest, dass der Käfer immer noch in seinem Rücken steckt. Und ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass es zum Teil den Reiz der Comics ausgemacht hatte, dass Jaime dort seine Blue Beetle-Karriere vor dem Rest seiner Familie geheim halten musste, zumindest eine Zeit lang. Hier wissen sie alle von Anfang an alles, was die Dynamik extrem ändert. Er will sofort aufbrechen und Jenny konfrontieren, aber die Verwandlung in Blue Beetle hat seine Schuhe gesprengt und ohne kann er nicht aus dem Haus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte.
Ja, doch, besonders, weil er ja sich dann noch, oh, meine Sneakers, ne, das waren ja sogar meine Lieblingssneakers, also so.
Ja, aber.
Okay.
Sein Onkel sagt, es ist aber auch ganz gut, dass du nicht aus dem Haus kannst. Denn wenn die Polizei, die für Kord arbeitet, einen mexikanischen Jungen findet, der illegale Waffentechnologie von Kord in seinem Rücken trägt, dann wird man ihn wegsperren oder Schlimmeres. Womit er recht behalten wird. Milagro stalkt Jenny auf Instagram und findet zwei Informationen heraus. Zum einen, dass Jenny Brasilianerin ist, obwohl Victoria Kord es nicht ist und Ted auch nicht. Zum anderen, dass Jenny Single ist, was Jaime so erfreut, dass er seinem Onkel das Auto klaut und zurück in die Stadt fährt. Und Jenny ist direkt vor dem Kord-Hauptquartier, gerade in diesem Moment verfolgt von Omec-Einheiten. Sie steigt zu Jaime ins Auto und er fährt weg, dabei verliert er allerdings auch eine Stoßstange. Ha 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 ha. Was seinen Onkel zur Weißglut bringt. Er hält einen wütenden Vortrag, wirft mit einem Schuh und fragt Jenny, ob sie nicht lieber in einem kobaltreichen Land die Bevölkerung ausbeuten sollte oder sowas. Nicht der beste Moment für eine an sich völlig berechtigte Kapitalismus- und Kolonialismuskritik, die hier aber völlig im Chaos der Szene untergeht. Jaime zeigt Jenny den Käfer auf seinem Rücken, die entschuldigt sich dafür, dass sie Jaime in diese Situation gebracht hat, und dann sagt sein Vater, dass sie damit schon fertig werden. Sie sind die Reyes, sie schaffen das.
Genau.
Jaime fragt, wie sie den Käfer wieder loswerden, und Jenny schlägt vor, dass sie zu einem Ort fahren, wo sie sich darum kümmern können, aber dazu brauchen sie leider einen Schlüssel aus dem Kord-Hauptquartier. Gut, dass Jaimes Onkel da was gebaut hat, das fast fertig ist. Im Court-Hauptquartier stellt Victoria jetzt Carapax einem random Army General vor, der zuletzt kommunistische Terroristen in Guatemala bekämpft hat. Was am Ende des Films nochmal wichtig wird. Er wäre der perfekte Kandidat für das OMEC-Projekt. Victoria sagt, das Projekt ist so gut wie fertig, sie geben ihm nur noch den letzten Schliff, dann geht sie mit Carapax beiseite und er gesteht ihr, dass seine Leute Jenny aus den Augen verloren haben, als ihr von einem unbekannten Komplizen geholfen wurde. Und mit der schlampigsten As-You-Already-Know-Exposition der letzten 10 Jahre erinnert sie ihn daran, dass sie ihn gefunden und gerettet und mit extrem klobigen Cyborg-Implantaten ausgestattet hat und dass sie ihn noch weiter, in Anführungsstrichen, reparieren will. Seine Mimik zeigt, dass er nicht von ihren Versprechungen überzeugt ist. Onkel Rudy zeigt uns inzwischen, was er gebaut hat. Eine Maschine, die gelb leuchten und brummen kann.
Aber erst, wenn man sie ein paar Mal getreten hat.
Ja. Und mit diesem Brummen knackt sie die komplette Security von Court Industries.
Ja, da habe ich mich ja so über aufgeregt. Über dieses ganze...
Erklär du die Szene gerne.
Genau, alles gut. Weil vorher haben sie gefragt, oh, wie wird das Quartier beschützt? Und dann kommen, was weiß ich, Laser, Kameras, also super Hightech-Aufzählungen. Und dann steht da ein Wagen mit einem Generator, der ein Fernsehsignal unterbricht, das aber ein Feed ist. Und jetzt könnten wir technisch werden. Aber um es kurz zu machen, mit einem ein Fernsehsignal und ein Feed sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und was hat er da? Ein EMP-Massengerät? Dann würde alles ausfallen. Also es ist technisch überhaupt nicht kompatibel und es macht leider keinen Sinn. Und er stellt die schärfsten Sicherheitssysteme mit einem billigen Generator außer Kraft.
Streng genommen schaltet er sie nicht außer Kraft, sondern
er stört sie.
Ja, er stört sie, indem sämtliche Überwachungsmonitore im gesamten Gebäude ab jetzt Szenen aus der mexikanischen Superheldenkomödie El Chapulín Colorado zeigen. Diese Serie hat es wirklich gegeben, das war die Vorlage für den Bumblebee-Man von den Simpsons.
Ah, okay.
Und das soll jetzt Jenny und Jaime beim Einbruch helfen, weil damit auf einen Schlag alle Wachleute der Firma in die Pause geschickt wurden.
Ja, klar.
Und die ganzen Lasersysteme sind auch alle aus.
Siesta.
Jenny erklärt uns, dass Victoria die Firma zusammen mit Jennys Großvater gegründet hatte, nach dessen Tod dann aber Ted und nicht Victoria Alleinerbe wurde, was Victoria Ted übel nahm. Und man könnte jetzt denken, dass sie dahinter steckt, dass er verschwunden ist, dass sie ihn irgendwie getötet hat oder sowas. Ist aber noch nicht mal der Fall.
Nö.
Während dieses Exposition-Dumps knackt sie übrigens mit 2 Haarnadeln die ganzen Hightech-Schlösser im ganzen Haus, damit sie an den Schlüssel kommt, den sie für einen Einbruch an einem ganz anderen Ort braucht. Das Haus ihres Vaters, das sie vermutlich geerbt haben sollte, oder? Warum hat sie den Schlüssel nicht sowieso? Warum wohnt sie da nicht? Warum wohnt sie bei ihrer Tante?
Ja, warum wird er dann in einem Sicherheitsdekorationskasten im Hauptquartier dargestellt?
Ja, das ist irgendwie so ein durchsichtiges Plastikgalaxregal ja, oder so.
Genau.
Das Ganze ist jetzt nicht mal ein spaßiger Heist wie bei Ant-Man, der neben Iron Man ansonsten das offensichtlichste Vorbild für diesen unoriginellen Quatsch ist, sondern das ist alles einfach nur langweilig und verkrampft. Jetzt, nach mindestens einer Viertelstunde, die Jenny und Jaime für den Einbruch brauchen, jetzt rufen die Security-Leute dann Carapax zu Hilfe. Der taucht dann auch innerhalb von Sekunden auf und greift Jaime an, dessen Blue Beetle-Rüstung sich sofort wieder manifestiert und seine Kleidung sprengt. Woraufhin Carapax seine rote OMEC-Rüstung aktiviert, die sich aus einer viel zu kleinen Weste aus entfaltet. Das ist so dieses Transformers-Prinzip, dass ein kleiner Stab sich auseinanderfährt wie eine Antenne, um sich dann aufzurollen, um sich dann auszuklappen, um dann irgendwann ja, Tiefe daraus zu holen, die überhaupt nicht
vorhanden ist. Das ist halt ja bei Iron Man auch immer mehr geworden, aber da war es halt eben dann doch immer etwas größere Sachen, auch wenn das nicht rechtfertigt, dass ich aus einem ganzen Koffer einen ganzen Iron Man-Anzug bekomme. Aber das sah wenigstens noch etwas logischer aus,
ja, und
als hier, das, was wir jetzt hier zu bieten
haben. Das geht einfach überhaupt nicht auf, was er da für eine Masse aus seiner Weste rausholt.
Nee, natürlich nicht. Besonders wenn du dann danach siehst, dass es ja immer noch weiter wächst.
Ja.
Ja, und sich adaptiert und, oh, ich habe nicht nur einen Arm, sondern jetzt mache ich doch noch ein noch größeres Maschinengewehr oder Railgun draus.
Ja. Und wie groß er ist, ist eigentlich sowieso irrelevant, weil sich ab jetzt nur noch 2 hässliche Computerblobs durch Explosionen und bunte Lichter kloppen, während Onkel Rudy in seinem Auto Musik hört und mitsingt.
Ja.
Erst als der rote Ironmonger-Klon für eine Explosion sorgt, reißt das Onkel Rudy aus seiner Trance. Jaime ist überfordert und sein Anzug bietet ihm an, die Kontrolle zu übernehmen. Raimi willigt ein und der Anzug steuert ihn jetzt wie Spider-Mans Stark der Kampfrüstung in Homecoming.
Das sah aber besser aus.
Ja. Die Rüstung steuert Raimi wie eine Marionette und will gerade Carapax töten, als Raimi darum bittet, das nicht zu tun. Woraufhin die Rüstung die Kontrolle wieder abgibt und Carapax ihn erneut überwältigt. Beinahe schafft er es, Raimi zu töten, aber in dem Moment startet Onkel Rudy seinen Wagen und fährt los. Carapax nimmt seinen Helm ab, der ja eigentlich aus der Weste mit rausgefahren ist, der jetzt aber plötzlich sich davon loslösen lässt. Und Rudy macht eine Vollbremsung, die den Störsender in Carapax Gesicht schleudern kann, um Raimi ein paar Sekunden zu erkaufen, in denen er sich ins Auto retten kann, wo die Rüstung dematerialisiert und ihn wieder nackig zurücklässt. Und das vor seinem Schwarm Jenny.
Peinlich.
Ja, wie der ganze Film.
Ja, aus anderen Gründen. Genau, aus anderen Gründen.
Sie diagnostiziert, dass Raimi eine Symbiose mit dem Skarabäus eingegangen ist. Aber statt das Raimi und seinem Onkel zu erklären, verlässt sich der Film darauf, dass wir alle Venom gesehen haben und das Konzept Symbionten darum verstehen.
Na klar.
Der Film bringt an einer Szene As You Already Know Exposition und in einer anderen Szene
geht er davon aus, dass wir es eh schon
wissen. As You Don't Know und darum sage ich es nicht.
Ja.
Also, jetzt reisen sie zu dem anderen Labor, wie gesagt zum Haus ihres Vaters, für das sie den Schlüssel brauchen. Sie aktiviert dort einen Geheimgang, der mit billigstem CGI eine Wendeltreppe in den Keller freigibt. Auch hier ist alles voller blauem und pinkem Licht. Es ist das geheime Hauptquartier von Jennys Vater. Dem ersten Blue Beetle, denn Dan Garrett zählt im Film nicht. Seine Rüstung steht hier aber trotzdem, obwohl er nie Blue Beetle war, laut diesem Film zumindest.
Also, genau, weil er hat ihn zwar gefunden, der Käfer hat ihn, oder der Skarabäus hat ihn nicht erwählt, aber er konnte die Technologie davon kopieren und deswegen der erste Blue Beetle sein.
Er hat, glaube ich, keine Technologie gehabt, das ist einfach nur dieses The Phantom-Kostüm.
Ja, aber so wurde es ja dann, so hat es ja dann gesagt. Was dann wieder die Frage ist, okay, warum will denn die Victoria das haben, wenn es doch schon scheinbar einmal eine Kopie von dem gab?
Ja, das war vielleicht ein Decoy, aber ich weiß es nicht. Der Film hält das halt alles sehr, sehr vage. Onkel Rudy ist trotzdem begeistert, er war nämlich ein Fan von Blue Beetle, zu der Zeit, als der noch aktiv war. Raimi fragt, warum das alles so aussieht wie Batmans Zeug, wenn Batman ADHS hätte. Jenny antwortet, dass es ihr Vater nie geschafft hatte, das Potenzial des Skarabäus zu entfalten. Ja, wie ja auch, wenn das Ding in der Antarktis rumliegt. Also ja. Und wie hat es Victoria geschafft, das Ding zu finden? Also nichts davon ergibt Sinn oder wird befriedigend erklärt.
Ja, besonders, dass das ja ein leerstehendes Haus ist, was der Familie scheinbar gehört. Aber riesiger geheimer Keller mit Energieversorgung und hast du noch nicht, ist auch nichts kaputt gegangen in den letzten 20 Jahren. Mega.
Jenny gibt Jaime neue Klamotten und er fragt, when is this day gonna end? Und when is this movie gonna end, wollte ich an der Stelle wissen.
Noch nicht.
Dann stellt er fest, dass das Skarabäus einen Kratzer, den er im Kampf eingesteckt hatte, heilt. Allerdings nicht mit Narbengewebe, sondern mit blau leuchtendem irgendwas. Aber auch nur ganz kurz, danach ist die Wange schon wieder komplett geheilt.
Genau, und damit hat der Anzug übrigens genau gewartet, bis er erst in den Spiegel dafür guckt.
Ja. Dann erzählt uns Jenny von ihrer Mutter, die Teds Leben verändert hat, bis zu ihrem Tod, den er nie überwunden hat. Stattdessen war er besessen vom Skarabäus und verschwand eines Tages, um nie zurückzukehren.
Ja.
Jenny und Jaime küssen sich beinahe, aber sein Onkel kommt in der letzten Sekunde dazwischen und stört. Auch das überhaupt kein Klischee. Diese Szene haben wir noch nie in irgendeinem anderen Film oder Comic oder Buch oder Spiel oder sonst was gehabt.
Ja, besonders wieder dieses krampfhaft sofort eine Liebesgeschichte reindrücken. Ja, ich weiß, das ist mittlerweile bei jedem Film gebraucht, weil es ja ein Gefühl für jeden dann mehr Publikum einbringt, aber ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in diesen Film geht, weil er eine Love Story hat.
Richtig, aber irgendwie scheint das in Hollywood das Thema zu sein, dass sich in jedem Film irgendwie doch noch eine unbedingt immer zwangsweise eine Liebesgeschichte reinbringen muss.
Wir erfahren jedenfalls, warum der Onkel jetzt in dieser Szene stört. Er ist durch Teds Daten gegangen und er erklärt uns, dass der Skarabäus einst Dan Garrett ausgewählt hatte und sich mit seinem Gehirn verbunden hat.
Tada!
Und jetzt hat er das mit Raimi vor, was dessen freien Willen übersteuern würde. Jenny und Rudy sind sich einig, der Käfer stammt aus dem Weltall und Dan Garrett hat die Symbiose nicht überlebt. Man kann den Käfer nur von einem Körper trennen, wenn der Körper tot ist. Onkel Rudy hält das für kinda cool. Jaime will den Käfer loswerden, ohne zu sterben, weil er nicht zu einem willenlosen Roboter werden will, der vom Skarabäus gesteuert wird. Warum das nicht passiert, erklärt der Film uns übrigens gar nicht.
Ja, warum sollte er auch? We already know.
Er geht an die frische Luft und sein Onkel kommt hinterher. Der Film ist übrigens erst zur Hälfte um. Der Onkel hält einen ewig langen, viel zu langweiligen Monolog über Jaimes Vater, der all die Jahre die Familie zusammengehalten hat, im Glauben, dass das Universum ihnen irgendwann etwas zurückgeben wird. Und vielleicht ist das jetzt dieser Skarabäus. Vielleicht passiert das alles gerade aus einem guten Grund. Jaime kann jetzt zum Helden werden, das ist doch toll.
Ja.
Jaime sagt seinem Onkel, dass er ihn lieb hat, und dann kommt Jenny dazu und weist sie auf den Drohnenhubschrauber hin, der sich nähert, mit Victoria an Bord. Bei Familie Reyes sitzen alle beschaulich in der Küche, die Großmutter trinkt einen Tee, als plötzlich das gesamte Haus zu vibrieren beginnt, als wäre der T-Rex im Anmarsch. Plötzlich gehen alle Lichter aus und ein SWAT-Team verlangt, dass Jaime mit erhobenen Händen herauskommt und sich ergibt. Das ist natürlich nicht die Polizei, sondern das ist die Polizei, die für Cord Industries arbeitet, genau, die der Onkel eben als Polizei bezeichnet hatte. Es ist trotzdem nicht die Polizei, aber sie hat irgendwie die Befehlsgewalt von Polizei. Das wird auch alles nicht erklärt. Es wäre, glaube ich, wirklich stärker, wenn das die Polizei wäre, die halt wirklich nur korrupt ist und in der Tasche von Victoria.
Ja.
Aber so mutig sind sie halt jetzt wieder nicht. Darum sind das jetzt stattdessen irgendwelche Stormtrooper.
Sie hätten da sogar eher aus Black Adam hier die Verbrecher...
Intergang.
Intergang nehmen können, die sich wie Polizei aufgespielt haben in Black Adam.
Ja, und das man wäre hätte logischer das gewesen. Miteinander verknüpfen können, aber ist halt auch nicht der Fall. Jaime ist aber gar nicht zu Hause. Der ist ja immer noch vor Ted Kords alter Batcave, Beetle Cave, wie auch immer. Jaime will nach Hause fliegen, aber die Kräfte funktionieren nicht so, wie er will. Bis ihm einfällt, dass sein Onkel gesagt hat, dass der Käfer ihn beschützt. Und er springt von einer Klippe, damit er in Lebensgefahr ist und der Käfer sich aktiviert, was dann auch passiert.
Und wieder Klamotten wechseln.
Ja. Victoria befiehlt jetzt den Sturmtruppen, die arme Einwandererfamilie zusammenzutrommeln und wegzuschaffen. Das machen die nicht zum ersten Mal. Auch das wäre so viel stärker, wenn das die Polizei wäre, weil das halt tatsächlich tagtäglich in Amerika passiert.
Ja.
In dem ganzen Chaos fällt eine Kerze um und der Teppich geht in Flammen auf. Die ganze Familie kniet vor dem Haus, nachdem sie bereits festgenommen worden waren, als Jaime am Schauplatz ankommt und das Feuer der Cops auf sich zieht. Victoria sieht sich das Ganze vom Heli aus an, beeindruckt. Neben ihr sitzt Dr. Sanchez. Warum der eigentlich mit hier auf dieser Mission ist, ist auch egal.
Ja.
Jaimes Käferrüstung entwickelt nicht tödliche offensive Fähigkeiten, mit denen er die Truppen kampfunfähig macht, wie sie es in den Comics machen würde, weil er die Rüstung darum gebeten hatte, vorhin nicht zu töten.
Ja.
Warum hört sie auf ihn? Das wird nicht erklärt.
Nö. Weil er ist doch der Boss des Roboters, der ihn übernehmen wird und dann die Kontrolle für sich selber hat.
Diese offensiven Fähigkeiten sind übrigens blaue Lichtkonstrukte, die verdächtig an Green Lantern erinnern oder aufgrund der Farbe an die Fähigkeiten der MCU-Version von Kamala Khan. Die Kashida-KI in der Käferrüstung empfiehlt den Rückzug, aber Jaime will die Stellung halten, bis er sieht, dass sein Vater regungslos am Boden liegt. Er hatte schon vor diesem Abend Herzprobleme und das alles ist gerade offenbar zu viel für ihn. Und Carapax schießt eine Zange ab, die Jaime festhält, während Milagro weinend neben ihrem sterbenden Vater kniet und ihr Elternhaus lichterloh in Flammen steht. Jenny und Onkel Rudy kommen mit dem Auto dazu, können aber auch nichts mehr für Papa Reyes tun, der in den Comics übrigens immer noch lebt, aber dort gibt es ja auch keinen Onkel Rudy. Jenny sieht zu Victoria im Drohnenchopper hoch und die Tante winkt ihrer Nichte lächelnd zu. An der Stelle haben wir die Prognose getroffen, dass Sanchez einen Sinneswandel haben wird und dass er dann erst Jamie hilft und dann stirbt, bevor Jaime erst Carapax und dann Victoria besiegt, sodass Jenny die Firma übernehmen kann und alles wieder gut ist.
Mal sehen, ob
wir in einem Punkt haben wir uns getäuscht. Ich sag euch aber noch nicht, in welchem. Ronny schlug an der Stelle vor, den Film gar nicht erst zu Ende zu gucken.
Ja, wir haben doch das Ende schon konstruiert, oder?
Aber das entspricht nicht den Ansprüchen von Movie
Channel. Oder?
Also haben wir es für euch durchgezogen. I know how you feel, but we have to be brave. There will be a time to cry, and now is not that time. Was genau die Ansprache ist, die Nana Reyes am nächsten Morgen ihrer Familie hält. Jenny tritt zu ihnen und bietet ihre Hilfe an. Sie bringt den ganzen Clan in das Superheldenhauptquartier ihres Vaters, wo immer noch der Beetlejet steht, den Milagro mit einem Graffiti-Tag verschönert. Animal. Der Kontext für den Namen entzieht sich mir.
Das hättest du im ehesten beantworten können. Ich kann dir dazu leider gar nichts sagen.
Die Kiste springt erst nicht an, aber Rudy tritt dagegen, so wie vorhin gegen seine eigene Maschine, und die Systeme fahren hoch.
Han Solo hat es stylischer gemacht.
Und es ist merkwürdig, jetzt Ted Kords fliegenden Käfer Bug in einem Film zu sehen, 15 Jahre nach dem Watchmen-Film mit Archie, dem Eulenluftschiff, das ja auf Bug beruht. Wer nur die Filme kennt, könnte glauben, dass Blue Beetle von Night Owl inspiriert ist, statt andersrum. An Bord des Schiffes zeigt Jenny Chimes Familie das gesamte Equipment ihres Vaters. Gewehre, ein blauer Hartlichtschild, der sich auch zu einer Metallhand umkonfigurieren lässt.
Ja, oder auch wieder so ein blaues Energiekonstrukt, große ja, Hand.
Halt schon wieder wie bei Miss Marvel.
Erinnerte mich ein bisschen an D&D, da gibt's ja den Zauberspruch für Magier, die eine riesig große Hand.
Bigby's helfende Hand.
Genau, eine riesige Hand beschwören können, die dann was macht. Ja. Das war so ein bisschen die...
Nana Reyes scheint bereits Erfahrung mit Schusswaffen zu haben. Sie sieht sich die Pläne vom Cord Industries Wolkenkratzer an und macht auch gleich die Schwachstellen aus.
Nicht vom Wolkenkratzer, sondern von der Fortress.
Ach ja, auf der Insel.
Auf der Insel, genau. Das super geheime, super befestigte, super Burg.
Sie zieht sich die Pläne der Cord Industries Festung auf der Insel an und macht gleich die Schwachstellen aus. Chimes Mutter sagt ihr, dass sie irgendwann mal über Nanas Revoluzzer-Vergangenheit sprechen müssen. Chime kommt mittlerweile zu sich in Victorias Labor. Er trägt immer noch die Beetle-Rüstung bis auf den Helm und er wird mit dem Kopf nach unten in einer abneumatischen Röhrenrad festgehalten.
Warum wird der Kopf übergehängt?
Ich weiß nicht, das Ding fährt jetzt auch wieder hoch, damit er wieder aufrecht steht. Victoria kündigt an, den Käfer aus Chime zu entfernen, damit sie ihn ihren Omek-Truppen einbauen kann oder zumindest die Energie daraus dafür nutzen kann. Ja. Ob Chime das überlebt, ist ihr egal. Sie rechnet aber auch nicht damit und dann lässt sie ihn wieder kopfüber stehen.
Ja, und das macht gar keinen Sinn.
Natürlich nicht. Dann greift plötzlich das Luftschiff an. Cords Security-Truppen brechen in Panik aus, als es durch meterdicke Mauern bricht. Ohne einen Kratzer zu nehmen.
Selbstverständlich nicht.
Das ist wahrscheinlich hier aus diesem Metall aus Kandak.
Ja, mindestens. Und ein Schutzschild hat es bestimmt auch. Der ist blau und der ist so aber leicht durchsichtig, das sehen wir noch nicht.
Mhm. Dann aktiviert Rudy den Beast-Mode des Vehikels, der mit Kickstart My Heart von Motley Crue über die Lautsprecher im Hintergrund verknüpft ist. Und wie gesagt, ab jetzt erinnert das Ding halt an einen Zord aus Power Rangers.
Absolut.
Bug marschiert durch die Security-Truppen, bevor er den Bug-Fart aktiviert. Ein Betäubungsgas, das mit einem Pupsgeräusch von der Hinterseite des Käfers aus freigesetzt wird. Das ist halt jetzt schon wieder zu super infantil.
Ja.
Das ist nicht FSK 6, das ist FSK bis 6.
Ja, das wäre wie gesagt für einen Kinderfilm wieder, wo du sagst, okay, damit kann ich leben, aber hier ist es wieder... zu viel für zu schlecht.
Direkt in der nächsten Szene seilen sich Milagro und Jenny einen Schacht herunter ab und Milagro tritt auf einen Totenschädel, was wieder an den Anfang von Terminator erinnert.
Und besonders ist es nicht mal ein Seil, wenn man genau hingeguckt hat. Nee. Das ist eine Stange. Das ist eine Stange und dann ist unten ein umgedrehtes T. Das ist also wie eine Teleskopstange sieht das. Also es ist nicht mal ein Seil.
Also Ted Kord hat sich normalerweise immer von so einem Seil abgelassen.
Was auch logisch wäre und auch viel einfacher, aber das ist ein statisches Teil. Das ist wie so ein billiger Lift, weil ich habe ja nur eine kleine Stange, wo ich mit den Füßen draufstehe. Und er muss ja exakt da stehen. Das habe ich mir auch gedacht. So dieses, okay, und wenn sich das Ding in der Luft nur einen Millimeter bewegt, knallst du mit der Stange sonst wohin. Aber wahrscheinlich war kein Geld mehr für ein Seil übrig.
Victoria befiehlt Sanchez, die Energie aus Chimes Käfer in den Omek-Anzug von Carapax umzuleiten und Chime dann zu töten, was etwas von ihrem Plan von vor 2 Minuten abweicht, als es ihr noch egal war, ob Chime überlebt oder nicht.
Ja.
Außerdem nimmt sie Carapax seine goldene Taschenuhr ab, die braucht er gerade nicht. Jenny findet unter dem Gebäude genug Omek-Systeme, um eine gesamte Armee damit auszustatten, die Victoria vermutlich nur nicht nutzt, weil sie ohne den Kajidar-Käfer nicht alle powern kann. Der wiederum gibt Chime jetzt eine Halluzination von seinem Elternhaus. Er sieht sich wie Black Panther nach dem Konsum des Heart-Shaped Herb ein letztes Mal seinem Vater gegenüberstehen, in einem Raum voller brennender Kerzen. Papa streicht ihm über die Wangen, nimmt seine Hand und geht mit ihm ein paar Schritte durch ihr auseinanderbrechendes Haus und er sagt Chime, dass die Stunde dessen Todes noch nicht gekommen ist. Nein, zuerst kommt der Moment, für den er überhaupt erst geboren wurde. Der Skarabäus hat ihn aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt, das ist sein Schicksal. Er soll die Erde für The Reach erobern. Nein, soll er nicht. Natürlich hat Chime viele Fragen, aber die Antworten sind alle in seinem Herzen. Er muss nur darauf hören. Dann sagen sich beide noch einmal, wie lieb sie sich haben, bis der Geist von Papa Reyes zu Staub zerfällt, als sei er von Thanos gesnappt worden. Und dann fliegt der Geist von Jaime auf seinen Blue Beetle-Körper zu, damit sich beide mit ihren Zeigefingern berühren können, wie Michelangelos Erschaffung Adams, bloß aus einem anderen Winkel, weil keiner dem Kameramann gesagt zu haben scheint, worauf die Szene hier anspielt.
Ja.
Jenny und Milagro verteilen unterdessen Sprengsätze zwischen den Omex-Systemen und zünden sie.
Die übrigens auch wieder sehr, also nicht Comic, sondern kindlich anmuten. Ein großes, halbrundes Ding mit einem großen LED-X, also irgendwie, ja, man
ja.
Versucht wieder ein bisschen in die Richtung albern zu gehen, aber...
Ja, ich frage mich halt vor allen Dingen, Ted Kord hat gesagt, seine Firma soll keine Waffen herstellen.
Und hat,
und er hat diese Waffen. Dinger dabei.
Ja, und hat ein riesiges Arsenal dabei.
Das System von Carapax hat mittlerweile die volle Energie des Käfers in sich aufgenommen, obwohl Jaime immer noch Energie hat, was man unter anderem daran sehen kann, dass er immer noch die Rüstung trägt.
Und er hat's überlebt.
Und er hat überlebt, ja. Und Sanchez sagt jetzt Victoria, dass sein Name überhaupt nicht Sanchez ist, sondern José Francisco Morales Rivera de la Cruz. Aber auch unter dem Namen konnte ich keinen Hinweis darauf finden, dass er eine Vorlage in den Comics hätte.
Ja.
Er befreit Jaime, bevor Carapax ihn tötet. Jaime will seine Rüstung wieder nutzen, aber Kajida muss erst alle Systeme wieder neu hochfahren. Seine Rüstung hat er aber. Jenny und Milagro werden unterdessen in den Tunneln unter der Festung voneinander getrennt. Und Victoria geht einer ab, als sie Carapax Omex volles Potenzial begutachtet. Potenzial, das er in diesem Moment überhaupt nicht nutzt. Stattdessen wird Jaime jetzt wieder von den Standard-Infanterieeinheiten verfolgt. Sie heben ihre Waffen, zielen auf den Teenager, wir hören Schüsse. Aber es war nur Oma mit Ted Kords Leuchtmaschinengewehr.
Riesen-Railgun mit mehr Blink-Blink dran als... Weiß ich nicht, als ein Weihnachtsbaum.
Und sie bringt die drei Stormtrooper einfach um, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann feuert sie auf die nachrückenden Truppen und aus der Waffe schießt knallbuntes Feuerwerk, während sie »Nieder mit den Imperialisten!« schreit und lacht. Jaime ist sichtlich irritiert, ich kann es ihm nicht verübeln, das kam jetzt echt ein bisschen plötzlich.
Ja.
Dann kommt Jenny wieder zu sich, aber Victoria und ein paar Omex, die nicht Carapax sind, sind schon bei ihr und nehmen sie mit. Jaime und seine Großmutter werden mit Mama und Onkel Rudy wieder vereint, bevor er sich wieder ins Gefecht stürzen will. Aber Mama hält vorher noch eine Rede an Kajida und an Jamie, er soll allen in den Arsch treten. Milagro hat in der Zwischenzeit den Hartlichtschild von Ted Kord übernommen und mit einem Knopfdruck schaltet sie immer wieder von der Hand zur Schildkonfiguration hin und her, hat sich weitere Kord-Trooper nähern. Plötzlich ertönt Cypress Hill und Jaimes Anzug ist genau in dieser Sekunde wieder aufgeladen und er sagt den Soldaten, sie sollen weg von seiner Schwester. Und dann prügelt er sich durch sie durch, einen nach dem anderen. Als Jaime erfährt, dass Jenny in Gefahr ist, will er los, um sie zu befreien und in dem Moment taucht Carapax auf und wir bekommen DCs Version vom Kampf Iron Man gegen Iron Monger am Ende von Iron Man 2008.
In schlecht.
Ja.
Oder nicht ganz so schön, wie man es vielleicht hätte machen können.
Carapax beschädigt Jaimes Flügel und die beiden stürzen in die Tiefe. Carapax holt eine rote Laserpeitsche heraus, dann eine Axt, aber nichts davon ist stark genug, um Jaimes Rüstung zu durchdringen. Der manifestiert jetzt ein Schwert, das dann noch heranwächst zu einem Berserk oder Final Fantasy VII ähnlichem Greatsword. Aber dann kämpft Jaime doch nur wieder mit den Käferarmen auf seinen Schultern. Der Tron-Soundtrack setzt wieder ein, als Carapax plötzlich doch wieder stärker ist. Und jetzt kommt auch noch Victoria mit dem Drohnenkopter angeflogen. Carapax will zum letzten Schlag gegen Jaime einsetzen, als Rudy ihn plötzlich mit Steinen oder sowas bewirft,
ja.
Was ihn lange genug ablenkt, dass Jaime seinen zweiten Wind bekommen kann. Und das ist wörtlich gemeint, denn er beschwört einen Luftstrom, den er dann mit einem Kajida-Schlachtruf wie ein Kamehameha auf Carapax schießt. Victoria gibt gegenüber Jenny an, dass sie mit den Daten auf ihrem Handy jetzt 1000 Carapaxes bauen kann. Das ist das ruhmreiche Erbe der Kord-Familie. Jenny sagt, nee, ist es nicht. Und Victoria lässt sich zu einem Superschurken-Monolog darüber hinreißen, dass nur sie hat, was nötig ist, um das zu tun, was das Greater Good erfordert. Jaime prügelt immer weiter auf den bereits besiegten Carapax ein und jetzt muss seine Rüstung ihn bremsen und beruhigen. Was eben noch andersrum war. Und die Rüstung aus den Comics würde das auch niemals machen. Die hat keine Skrupel zu töten, eher schon. Und hier ist das jetzt halt umgekehrt. Und warum ist das umgekehrt?
Tja.
Weil die Mama gesagt hat,
ja.
Tritt ihn in den Arsch?
Ja, der Roboter hat endlich seine Mama wiedergefunden.
Er will Karaplax gerade eine Klinge durch den Kopf schlagen, als die Kashida-KI seine Rüstung deaktiviert. Sie weiß einen anderen Weg. Und wir bekommen einen Flashback zu Karaplax Vergangenheit im Dschungel von Guatemala, wo er in den 80ern bei einem bewaffneten Konflikt von Victoria gefunden wurde. Da war er noch ein Kind. Und wir sehen, wie Karaplax seine Mutter bei einem Bomberangriff von Cord verliert. Ihm blieb nur ihre goldene Taschenuhr. Wenn Cord für dieses Massaker verantwortlich ist, warum hat er dann die ganze Zeit für Victoria gearbeitet? Weiß er nicht, dass die Cord heißt?
Scheinbar nicht. Oder irgendwie wird das so angedeutet, dass er sich ja, jetzt erinnere ich mich wieder komplett am Ende kurz.
Aber warum hat er sich dann vorher nicht erinnert?
Ja, das we already know. Wir haben's zu wissen.
Jetzt kommt plötzlich Rudy mit Buck angeflogen und jetzt hängt er an dem Seil darunter wie einst Ted Cord. Jaime tötet Karaplax doch nicht, sondern hilft ihm wieder auf die Beine und sagt ihm, dass es die Liebe zu seiner Familie ist, die ihn stark macht. Jenny zertritt das Handy ihrer Tante, die die Daten offenbar nicht in irgendeiner Cloud gespeichert hatte. Karaplax nimmt Victoria die Taschenuhr seiner Mutter ab und dann bringt er den Reaktor in seiner Omek-Rüstung zur Explosion, was ihn und Victoria umbringt. Er sagt, dass Opfer gebracht werden müssen für the greater good. Und dann fliegt Buck der Explosion davon, inklusive Jaime, der noch nicht ganz drin ist und erst noch hineingezogen werden muss, aber er ist trotzdem nicht toast. Er und Jenny umarmen sich, dann umarmt er Milagro, dann Rudy, dann sieht er seine Mutter und seine Oma, die ihrer Familie sagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem sie um Papa weinen dürfen. Alle stehen zu einem Huddle zusammen und Oma holt Jenny mit in die Familie. Dann übernimmt Jenny natürlich die Firma und kündigt an, dass Cord Industries ab jetzt keine Waffen mehr herstellen wird, sondern dass sie an die Community zurückgeben wird. Familie Reyes steht vor den Trümmern ihrer Casita und es taucht die gesamte Nachbarschaft auf, wie in Encanto. Und tatsächlich erinnert Milagro auch ein wenig an Isabel Madrigal, bloß dass ihre Brille rot ist statt grün.
Anmerkung aus dem Schneideraum, gemeint ist natürlich Mirabel, nicht Isabel. Ich habe Mirabel und ihre Schwester Isabella durcheinander geworfen.
Dann kommt auch noch Jenny dazu als, weiß ich nicht, das ist halb Renovierungsarbeiten und halb Grillparty.
Ja, irgendwie.
Und sie kündigt an, dass Cord Industries die komplette Renovierung bezahlen wird. Was ja auch das Mindeste ist.
Ja.
Und ein neues Auto für Rudy hat sie auch noch. Es ist blau. Was sogar er ein bisschen dick aufgetragen findet. Dann will sie wieder losfahren. Jaime bringt sie zu ihrem Motorrad auf der anderen Straßenseite. Sie küssen sich und dann aktiviert er seine Rüstung, obwohl sein Leben nicht in Gefahr ist, damit er sie zu jubeln von seiner Familie zurück zum Haus ihres Vaters fliegen kann.
Böse Zungen könnten sagen, eine anwandelnde Ehe könnte auch eine Gefahr bedeuten.
Nee. Ihr Motorrad muss sie übrigens noch ein anderes Mal abholen.
Das war als Scherz gemeint.
Ja,
die Rüstung hat vorhergesehen, dass.
Ihr Motorrad muss sie dann wohl ein anderes Mal abholen.
Ja.
Nachspann setzt ein, die Mid-Credit-Szene zeigt Flamingos vor Ted Cords Haus. Es läuft I'm All Out of Love von Air Supply, bis die CD springt, bis die CD springt, bis die CD springt und Ted Cords Nachricht an Jenny aus dem Computer ertönt. Er lebt immer noch. Wahrscheinlich ist er bloß einfach im Quantum Realm wie Wasp in Ant-Man. Nach den Credits gibt es dann noch einmal mehr von El Chapulín Colorado. Und den hätte Soto verfilmen sollen, statt Blue Beetle. Das wäre vermutlich besser für alle gewesen.
Ja.
Denn dieser Teaser für eine Fortsetzung wird wahrscheinlich sowieso nie eingelöst. Der Film hat 125 Millionen gekostet und nur 130 Millionen weltweit wieder eingespielt. Das ist immerhin noch besser, als ihn wie Batgirl einfach von allen internen Servern zu löschen und selbst den Leuten, die mit dran gearbeitet haben, keine Szenen mehr zu lassen, damit die ganze Produktion von der Steuer abgesetzt werden kann. Aber ein Hit ist es halt auch nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Und ich weiß, ich klinge immer sehr widersprüchlich, wenn ich DC-Filme kritisiere. Der eine ist zu ernst, der andere ist zu albern. Aber das liegt daran, dass sie einfach nie den richtigen Mittelweg treffen. Und das verwundert, denn in fast allen anderen Bereichen ist Blue Beetle einfach Offensiv-Mittelmaß. Vorhersehbar, von zig anderen besseren Filmen zusammengeklaut. Der sympathische Cast reißt es ein bisschen raus, aber sonst hat der Film echt nicht so viel zu bieten.
Aber nicht alle deine DC-Revisionen sind so. Wenn ich mich an den Batman erinnere, den wir gemacht haben, der kam ziemlich gut weg.
Das stimmt.
Also.
Bis auf den Riddler.
Okay, das, aber gut, aber Kritik an einem einzelnen Punkt ist in Ordnung, aber ich finde, der war ein sehr guter Film. Also, da hatten wir wenig Negatives zu finden.
Im Gegensatz zu Blue Beetle.
Ja. Also ich hatte mir jetzt, während wir darüber schon gesprochen haben, auch schon überlegt, wo wir ihn denn auch gleich noch ranken wollen.
Wie denn? Wo denn?
Ich bin so hin und her. Also ich hatte so an Morbius gedacht im ersten Moment. Musste für mich überlegen, Morbius fand ich unterhaltsamer in dem Punkt, weil der elfte Doktor es rausreißt, an bestimmten Punkten. Ja, dann weiß ich nicht.
Also für euch da draußen, die Liste nicht vor euch habt, Morbius ist auf Platz 168 von 189. Das ist schon ziemlich weit unten.
Okay, was haben wir denn, womit würdest du ihn denn gefühlt hinpacken?
Also 8 Plätze über Morbius ist Black Adam.
Okay.
Und die können wir, glaube ich, ganz gut vergleichen, weil das sind die DC-Filme bis auf
und es ist Flash. DC und Flash, wir haben ist also noch nicht
weiter unten.
Okay, aber wir haben dann DC gegen DC.
Nee, Flash ist gar nicht weiter unten, oder? Flash ist. Wo ist denn Flash? Flash ist direkt über Green Hornet, was ja vielleicht auch wieder ganz gut passt.
Mhm. Gut, aber ich mochte Green Hornet. Ich fand ihn in Ordnung. Bis auf, also auch da genügend Kritik, da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen von beiden fandest du besser, Green Hornet oder Blue Beetle, würde ich sofort Green Hornet sagen. Weil da war der Witz halt zwar auch manchmal relativ flach, aber er hatte ein angenehmes, so ein Popcorn-Kino-Gefühl. Also so, und das kommt mir bei Blue Beetle leider nicht auf.
Direkt unter Green Hornet ist Green Lantern. Auch das ist kein so schlechter Vergleich. Auch das ist schlechter CGI-Match.
Das ist richtig, ja.
Und die Green Lanterns und die Reach hatten ja sogar Vergangenheit in den Comics.
Mhm. Ja, nur ist er besser als Green Lantern? Würde ich sagen, ja.
Das heißt, wir hätten ihn unter Green Hornet. Damit wäre er auch unter dem Flash von 2023 und auch das kann ich gutheißen.
Ja.
Also der neue Platz 143, Blue Beetle.
Herzlichen Glückwunsch, Blue Beetle. Streng dich nächstes Mal an, wobei ich behaupte, es wird kein neues weiteres Mal geben.
Der Film ist ja co-produziert worden von Peter Safran.
Mhm.
Und der ist neuerdings zusammen mit James Gunn der Leiter von DC Studios, also Co-Chairman, ja. Co-CEO, wie auch immer wir es nennen wollen. Von daher wäre es möglich, dass er hier nochmal ein Auge zudrückt und vielleicht mit einem kleineren Budget doch noch eine Fortsetzung dreht. Zumal der Film ja auch gar nicht so viel mit den anderen DCEU-Filmen zu tun hat. Taucht ja jetzt hier nicht irgendwie Jason Momoa als Aquaman auf.
Ich wollte sagen, sie haben keine Crossover mit anderen Superhelden. Sie haben halt kurz mal Superman erwähnt, aber das war's.
Ja, aber das kann ja genauso gut David Corenswet aus dem Superman-Reboot sein.
Ja, nee, ich sage ja, also da hast du recht, sie brauchen sich keine Sorgen machen.
Aber sie haben halt auch nicht unbedingt das größte Incentive, um Blue Beetle an ihr neues Franchise dran zu hängen. Also ich weiß nicht, wie sie sich entscheiden werden. Damit haben wir nur noch einen einzigen DCEU-Film vor diesem angekündigten Reboot, nämlich Aquaman 2. Und wenn du mich das nächste Mal besuchst, können wir ja den gucken.
Ja, gerne. Da bin ich auch drauf gespannt, wie der ist.
Ja, ich habe den im Kino gesehen. Der ist nicht so gut wie der erste.
Okay.
Der ist vor allen Dingen sehr, sehr plump.
Okay, aber nehmen wir doch jetzt nichts
voraus. Aber er macht immerhin Spaß.
Aber wir nehmen doch jetzt nichts voraus.
Ja, hast du recht.
Das können wir gerne beim nächsten Mal besprechen.
Euch da draußen wünsche ich eine wunderschöne Woche. Macht's gut.
Einen schönen Tag euch noch. Auf Wiederhören.
Bis das nächste Mal. Plot Armor.
der war gut.